Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. 14 Jahre nach seinem gefeierten Roman Der Turm hat Uwe Tellkamp die Fortsetzung seines DDR-Epos vorgelegt. Der Schlaf in den Uhren ist vor anderthalb Wochen erschienen und wurde mehrheitlich verrissen. Im Zentrum steht dabei ein ehemaliger Dissident, der 2015 bei einer Art Nachfolgeeinrichtung der Stasi arbeitet. Dort möchte er herausfinden, wer die geplante Republikflucht seiner Eltern verraten hat. Sein Arbeitgeber ist im Geheimen tätig und manipuliert die öffentliche Meinung. Eine Vorstellung, die schon ein wenig zur Meinung passt, die Uwe Tellkamp in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit vertreten hat. Mit seiner Behauptung, ein Großteil der Syrien-Flüchtlinge wolle nur in die deutschen Sozialsysteme einwandern, löste er Empörung aus. Und seither prangert er in Deutschland eine Cancel-Culture an, nach dem Motto, wer sich kritisch zum Mainstream äußere, der werde in die rechte Ecke gestellt. Man durfte daher gespannt sein, wie Uwe Tellkamp gestern Abend bei einer Lesung in Dresden empfangen wurde, organisiert von den Freien Wählern. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war dabei.
Der Saal des Dresdner Stadtmuseums ist ausverkauft. 200 Menschen sind gekommen, größtenteils über 50, Tellkamps Generation. Viele weitere Interessierte habe man wegschicken müssen, sagt der Veranstalter. Trotz schlechter Kritiken und der Debatten um Tellkamps politische Äußerungen.
Also der Turm hat uns sehr bewegt und wir sind jetzt einfach auf den zweiten Teil in Anführungsstrichen gespannt.
Für mich ist er nicht in der rechten Ecke, weil wir sind so wie er sozialisiert, ungefähr gleicher Jahrgang. Ja. Vielleicht steht man nicht hinter jedem, was er da geäußert hat, das mag sein, aber verteufeln kann man nicht.
Die Buchhändlerin Susanne Dagen trägt zur Begrüßung etwas dicker auf.
Dies ist für uns nicht nur ein Kulturbeitrag, sondern durchaus ein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, zur Redefreiheit und zur Kunstfreiheit. Herzlich willkommen, lieber Uwe Tellkamp.
Dagen, die zu ihren Literaturbesprechungen auch Rechtsextreme einlädt, lobt den befreundeten Uwe Tellkamp in höchsten Tönen. Der Vergleich mit Marcel Proust ist wohl selbst ihm zu viel. Jedenfalls geht er nicht darauf ein.
Also ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass ich es auch natürlich durchgeschwartet habe und es für ein Meisterwerk halte. Das darf ich.
Tellkamp, der sonst so häufig in der Haltung des verbitterten ostdeutschen Mittelstandsmannes auftritt, wirkt an diesem Abend gelöst, sichtlich froh über den Zuspruch nach Jahren an der Schreibmaschine und die Debatten um seine Person.
Also mein Vati hat mir vor der heutigen Lesung mit auf den Weg gegeben, Uwe, du brauchst mehr Humor.
Der Kritik, sein neuer Roman sei überfrachtet, entgegnet er selbstbewusst. Alles so gewollt. Mit dem krakenartig ausgreifenden Text wolle er keine Fakten erzählen, sondern durch scheinbar nebensächliche Geschichten seine Lesart des bundesdeutschen Alltags zusammensetzen. Gefühlte Wahrheit in Prosaform quasi.
Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Gesellschaft funktionieren mag, wie Politik arbeitet, wie diese Tausend-und-eine-Nacht-Abteilung, dieses merkwürdige Gebilde arbeitet, wie Journalismus hier und dort arbeitet, dann ist der Roman für Sie eher richtig. Aber es ist keine klassische, plotgetriebene Fernsehgeschichte, die wie ein Tatort abläuft, wo man zum Schluss einen Mörder kennt.
Auf mindestens drei Zeitebenen und aus unklarer Erzählperspektive schildert Tellkamp das Leben im Stadtstaat Trewa, gleichzeitig an Elbe und Rhein gelegen, eine Allegorie auf das Deutschland der Gegenwart. In der im Roman die Stasi weiterwirkt, ein unüberschaubarer bürokratischer Apparat die öffentliche Meinung beeinflusst, etwa im Fluchtsommer 2015.
Der operative Vorgang Willkommen im Rahmen der Operation Gold registriert Unruhe in den trevischen Behörden, Unruhe in der Sicherheit.
Ein Verschwörungsroman sei das aber nicht, sagt Tellkamp. Auf einer anderen Zeitebene erinnert sich der Protagonist Fabian an das Jahr 1989 und die Flucht in die deutsche Botschaft in Prag.
Trabants und Wartburgs des ostdeutschen Stolz, nach 15 Jahren Wartezeit ergattert, mit Wachs und Zuwendung und allen erreichbaren Köstlichkeiten diesseitiger Autopflege gehegt, standen jetzt einfach offen da. In manchen steckten die Zündschlüssel, in fast allen hingen Zettel am Lenkrad. Achtung, manchmal klemmt der zweite Gang. Neuer Keilriemen. Schock mit Gefühl ziehen.
Im Publikum zustimmendes Nicken. Der Text weckt gemeinsame Erinnerungen, die mancher in Texten westdeutscher Autoren vermissen mag. Qualvoll zu ertragen, wie in vielen Kritiken resümiert, sind zumindest die Ausschnitte bei dieser Lesung nicht. Tellkamp ist ein guter Erzähler und ein präziser Sprachbeobachter. Als Zugabe karikiert er das, wie er sagt, Gewäsch vieler Politiker in einer Stegreifrede.
Das verstehe ich unter wirklicher Weltoffenheit, wie wir, die Demokraten, das können. Und es ist wirklich wichtig zu sagen, dass wir in diesem Moment, in dem wir die Transparenzkampagne eröffnen, das so Transparenz machen, dass die Demokratie wirklich demokratisch gestärkt wird und damit zu dem guten Anfang zurückfindet, der an ihrem Ende schon beschlossen war. Und solches Gefühl.
Pass bloß auf, du wirst noch unser neuer Staatsratsvorsitzender.
Oh Gott. Elitenkritik gegen die da oben, sowas kommt an im dauerempörten Dresden, wo Weltoffenheit nicht nur für Tellkamp ein Spottbegriff ist. Explizit Politisches klammert er größtenteils aus, die Zwischentöne werden auch so verstanden. Der Andrang am Büchertisch nach der Lesung ist groß.
Ich war überrascht. So einen humorvollen Tellkamp habe ich noch nie erlebt. Und ich war zufrieden, dass nicht das Außerliterarische die Hauptrolle spielte. Man muss das trennen. Der Roman oder das, was er angeteasert hat, das macht Mut, knapp 1000 Seiten durchzustehen. Ich freue mich drauf.
Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war in Dresden bei einer Lesung von Uwe Tellkamp aus seinem neuen Roman. Die Diskussion um die Documenta, Stichwort Antisemitismusvorwürfe gegen das Organisationsteam, die kommt einfach nicht zur Ruhe. Dabei hatte sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth gerade als Vermittlerin eingeschaltet und ein Gespräch zwischen ihr und Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, war von beiden Seiten als ehrlich und differenziert bewertet worden. Doch nun hat der Zentralrat der Juden neue Vorwürfe erhoben. Diesmal geht es um die Frage, warum niemand von den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern aus Israel stammt. Es sei schwierig, an einen Zufall zu glauben, sagte Schuster der Zeitung Die Welt, und es dränge sich der Eindruck auf, dass hier die antisemitische BDS-Bewegung mit ihrem Aufruf zum Boykott israelischer Kunst und Kultur bereits wirke. In Kassel wird derweil schon fleißig aufgebaut, denn in gut 3 Wochen soll die Documenta schließlich beginnen. Ein Beitrag von Ludger Fittkau.
Kimati Karia legt das Schweißschild einen Moment zur Seite. Der Künstler des Wajuku Art Projects aus dem Mukuru-Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi erklärt, dass die Metallkonstruktion, an der er vor der Documenta-Halle auf dem Kasseler Friedrichsplatz schweißt, ein Tunnel werden soll.
And inside the tunnel there will be a sound.
Im Inneren des Tunnels wird es einen Klang geben. Es sind Töne, die wir in unserer Siedlung gesammelt haben. Der Sound aus unserem Viertel unterscheidet sich von dem, den es in der Innenstadt von Nairobi gibt. Wir möchten, dass die Documenta-Besucherinnen und Besucher das erleben können.
So we want people to experience that.
Ein paar hundert Meter weiter entfernt ist die erste bildmächtige Installation bereits fertiggestellt. Die Eingangssäulen des Ausstellungsgebäudes Fridericianum sind vom rumänischen Künstler Dan Perjovski zu schwarzen Schultafeln umgestaltet worden, auf denen mit Kreidestrichen die sogenannten Lumbung-Werte des D15-Kuratorinnen-Kollektivs Juan Grupa vorgestellt werden. Documenta-Pressesprecherin Henriette Sölter.
Lumbung-Werte wie Großzügigkeit, Transparenz, Gemeinschaftlichkeit. Ja, hier kann man einen ersten guten Einstieg auch in diese Lumbung-Werte bekommen über diese Arbeit.
Eine weitere Arbeit, die schon Wochen vor Beginn der Documenta 15 bereits nahezu fertiggestellt ist, ist auf dem Fluss Fulda entstanden, an dem Kassel liegt. Auf 2 jeweils rund 16 Quadratmeter großen schwimmenden Inseln hat die Slowakin Ilona Nemeth 2 Gärten geschaffen. Wir beenden gerade die Pflanzungen für den Zukunftsgarten und den Garten der Heilung auf diesen schwimmenden Inseln. Im Zukunftsgarten wachsen nun Pflanzen, die die Erde von Giften reinigen und solche, die sich bereits an meteorologische Veränderungen infolge des Klimawandels angepasst haben. Im Garten der Heilung finden sich Kräuter und Gemüsesorten, die besonders gut nebeneinander gedeihen. Bürger und Bürgerinnen aus Kassel haben sich gemeldet, um die mehrere Meter vom Flussufer entfernt verankerten schwimmenden Gärten auf der Fulda zu pflegen, freut sich Ilona Nemeth. Wie die Gärtnerinnen und Gärtner auf die Insel gelangen, ob schwimmend oder per Boot, bleibt ihnen selbst überlassen. Die Documenta-BesucherInnen vom reinen Kunstkonsum zur Interaktion zu animieren, das ist ein Ziel der Documenta 15. Sabine Schormann, die Generalsekretärin der Weltkunstausstellung, spricht von 2 Ebenen, die dieses Jahr in Kassel prägend sein werden.
Einerseits quasi als klassische Ausstellung und auf der anderen Seite eben auf einer Erlebnisebene. Das ist das, was Juan Grupa immer mit Nongkrong bezeichnet, also sich auch miteinander zu befreunden, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gemeinsames zu finden.
Ins Gespräch kommen, das wollen nun auch der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Dokumenta-Verantwortlichen in Kassel. Erst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es soll über die Vorwürfe des israelbezogenen Antisemitismus gesprochen werden, der gegen einzelne Ruhr-Grupa-Mitglieder und andere beteiligte KünstlerInnen erhoben wurde. Sabine Schormann versichert, es werden keine Positionen der israelkritischen Boykottkampagne BDS in Kassel zugelassen.
Und ansonsten, ja, ist es so, dass wir natürlich viele Künstlerinnen und Künstler aus dem sogenannten globalen Süden haben, die mit ihren eigenen Erfahrungen aus der Kolonialisierung, Dekolonialisierung auftreten und damit auch ihre Leid und Not und Kriegerfahrungen gemacht haben. Und die werden auch natürlich in einer gewissen Form in ihren Beiträgen auch aufscheinen.
Kein Thema im offiziellen Programm der Dokumenta 15 wird übrigens die NS-Verstrickung des Dokumenta-Mitbegründers Werner Haftmann sein. Die neuen Erkenntnisse, die hiesige Forscher auch über Haftmanns antisemitische Haltungen in den letzten Monaten öffentlich präsentierten, hat Juan Grupa nicht aufgegriffen. Dokumenta-Generalsekretärin Sabine Schormann hält das für legitim.
Das ist tatsächlich jetzt ein Thema, das bei dieser Dokumenta keine so eine große Rolle spielt. Juan Grupa beschäftigt sich wirklich ganz wesentlich mit Fragestellungen wie Klimawandel, wie Migration, Fluchtbewegungen und anderes. Und damit auch mit Folgen eher des Kolonialismus und anderen Punkten. Aber sagen wir mal, diese spezifische deutsche Vergangenheit spielt im Gegensatz zur Dokumenta 14 bei der Dokumenta 15 keine große Rolle.
Die Dokumenta 15 ist im Aufbau, Ludger Fittgau berichtete. Schon der Kolumnist Axel Hacke wusste, unsere Gesellschaft lässt sich unterteilen in Wegschmeißer und Behalter. Wobei diese beiden Spezies oft in einem Haushalt zusammenleben, was dann natürlich immer wieder zu Konflikten führt. Etwa wenn der Wegschmeißer eine Wäschespinne aussortieren will, die zwar kaum jemand benutzt hat, weil sie immer klemmte, die aber eigentlich fast neu und noch gut ist, wie der Behalter betont. Das Wegwerfen und Aussortieren ist durch die Japanerin Marie Kondo und ihre Bücher zum Entrümpeln des Lebens schon seit einigen Jahren schwer in Mode. Auch ums Behalten geht es jetzt aber in einem neuen Film, der heute in die Kinos kommt, einer kleinen Komödie mit dem Titel »Alles in bester Ordnung«. Julia Haunks hat sie gesehen.
Wenn Ordnung das halbe Leben ist, dann lebt Marlene in der anderen Hälfte. In ihrer Wohnung stapeln sich die Bücher meterhoch. Von der Decke baumeln Klamotten, nur noch schmale Gänge führen durch das wilde Sammelsurium an Dingen, von denen sich die ältere Frau nicht trennen kann. Eine Messi-Wohnung ist es trotzdem nicht. Das vermeintliche Chaos ist sorgfältig arrangiert und jedem Gegenstand bringt Marleen Wertschätzung entgegen.
Also ich habe Mitleid mit Dingen. Wenn ich da was steht auf dem Straßenrand oder irgendwo, ich muss das mitnehmen. Ich kann das einfach nicht stehen lassen. Und ich verstehe auch nicht, warum Leute sowas wegschmeißen. Aber zu Hause dann, bei mir dann, geraten die Dinge außer Kontrolle. Also ich, weißt du, selbst wenn ich denen einen Platz zuweise, sie bewegen sich, wenn ich nicht hingucke.
In ihrer verrückten Fülle gleicht die Wohnung einem lebenden Organismus, den Marleen sorgfältig nach außen abschirmt. Eigentlich. Denn nach einem Wasserschaden in der Oberwohnung zieht ausgerechnet der ordnungsfanatische IT-Techniker Finn bei ihr ein. Dessen persönliches Eigentum passt in einen Koffer mit maximal 100 abgezählten Dingen. Jedes zu viel macht ihn nervös.
Das können Sie nicht wegschmeißen.
Die ist nass geworden, die ist kaputt hier und der Schirm ist auch hin. Lassen Sie die los.
Nein.
Bitte sehr. Es ist bloß eine Lampe.
Das ist eine Erinnerung.
Aha. Tja, ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dazu brauche ich die Lampe nicht.
Ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dafür brauche ich Sie nicht.
Was Marleen und Finn verbindet, ist ihre Einsamkeit. Ansonsten könnten sie gegensätzlicher nicht sein. Regisseurin und Drehbuchautorin Nadja Brunkhorst hat ihnen zusammen mit Martin Rehbock witzige Dialoge geschrieben, in denen ihre Lebenseinstellungen aufeinanderprallen. Corinna Harfuch als spröde Marleen und Daniel Stresser als sympathisch-analytischer Finn spielen sich die Bälle schnell und platziert zu. Die Frage, was unser Verhältnis zu den Dingen eigentlich über uns selbst aussagt, wird so in einem leichten, aber nie oberflächlichen Ton verhandelt. Wie viel Festhalten ist gesund? Wie viel Loslassen muss sein? Als ein Besuch des Hausverwalters ansteht, macht Finn für Marleen die Marie Kondo. Mit begrenztem Erfolg.
So, was hiermit? Alte Brotschneidemaschine. Klemmt. Kann weg, oder?
Nee, die brauche ich noch.
Aber die ist kaputt.
Nee, die kann ich reparieren.
Ach ja.
Ja. Hast du schon mal was davon gehört, dass die Ressourcen der Welt sich aufbrauchen?
Ach Gott, jetzt mach doch nicht so oft moralisch. Du kannst sie einfach nicht trennen.
Ich kann die noch verschenken.
An wen denn bitte?
An einen Freund, der die braucht.
Alles in bester Ordnung ist ein kleiner, feiner Film. Die Figurenkonstellation bewegt sich zwischen Ablehnung und Annäherung zwar in vorhersehbaren Bahnen, trotzdem wartet die melancholische Wohlfühlkomödie mit einigen originellen Einfällen auf. Der heimliche Star des Films ist sowieso Marlens Wohnung, die Bühnenbildnerin Sasi Knepper als faszinierenden Mikrokosmos in Szene setzt. Am Ende präsentiert sich dieser nochmal von einer ganz anderen Seite. Die tröstliche Botschaft? Manchmal muss man gar nicht radikal ausmisten, um das eigene Leben neu zu sortieren.
Julia Haungs berichtete über den Film Alles in bester Ordnung, der heute in die Kinos kommt. Deutschland will unabhängig werden von russischem Öl und Gas. Deshalb ist Wirtschaftsminister Habeck vor 2 Monaten unter anderem nach Abu Dhabi gereist und hat mit dem Emirat eine Zusammenarbeit beim Wasserstoff vereinbart. Auf der anderen Seite will auch Abu Dhabi unabhängiger werden, und zwar von den eigenen Rohstoffen. Ganz zentral ist hier der Tourismus und damit auch die Kultur. Vor 5 Jahren ist in Abu Dhabi der Louvre eröffnet worden. Das Guggenheim soll in 3 Jahren folgen. Weitere Kooperationen sind geplant. Eine erste Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse gab es sogar schon 2007. Kein Wunder also, dass Deutschland diesmal das Schwerpunktland bei der Buchmesse in Abu Dhabi ist, der größten Buchmesse im arabischsprachigen Raum. Aber führt die Öffnung in Richtung westlicher Kultur auch hin zu einer Liberalisierung der Gesellschaft? Wladimir Balzer hat sich auf der Buchmesse umgesehen.
Wer auf der Buchmesse von Abu Dhabi unterwegs ist, wird viele Frauen entdecken. Die Verlegerin Mona Henning Suraikat kommt aus Jordanien, lebt seit Jahren in Schweden und ist die arabische Verlegerin der Bücher von Astrid Lindgren und Jostein Gorder. Stolz hält sie ein Pipi-Buch hoch, auf dem die Heldin locker ein Pferd stemmt.
Ich komme gern immer nach Abu Dhabi und ich habe hier viele Leser, wirklich. Mutter kommen mit Kindern. Heute kam hier eine Mutter mit 5 Kindern.
Als Mona Henning Suraikat in den 80ern mit dem Verlegen in der arabischen Welt begann, bestanden dort die meisten Kinderbücher aus Sammlungen traditioneller Märchen und Mythen. Ihr Verlag war einer der ersten, der etwas Moderneres herausbrachte. Starke, selbstständige Mädchen wie Pippi wurden auch im arabischen Raum immer beliebter, solange sie Kinder blieben. Themen wie Pubertät oder gar erste Liebe, das ist bis heute hier auf diesem Markt schwierig. Das Bewusstsein bei Bildungsbehörden und vielen Eltern für das Lesen der Kinder ist immens gewachsen. Aber natürlich stehen auch kulturelle Hürden im Weg. Die hat die Verlegerin etwa beim Familienbild spüren müssen, das von den Büchern von Astrid Lindgren oder Gunilla Bergström ausgeht.
Als ich mit diesen Büchern kam, alle fragten, wo ist die Mutter? Die Mutter ist so wichtig, wir haben immer Mutter und Vater und Kinder. Wo ist die Familie hier?
Sie hat die Autorinnen ihrer Bücher nie gebeten, für den arabischen Markt etwas zu ändern. Nur einmal hat sie Gunilla Bergström gebeten, in einer Illustration die Spitze eines Turms so zu verändern, dass sie nicht mehr als Kreuz gelesen werden konnte. Diesen Kompromiss war die Verlegerin bereit einzugehen. Zensur greift hier eher unsichtbar. Sie ist schwer zu fassen, schwer zu berechnen. Manchmal fällt eine Publikation einfach in die Hände eines übereifrigen Beamten. Es kann so vieles sein. Oder wie die preisgekrönte ägyptische Autorin Iman Mersal es formuliert. Als Araberin wird man grundsätzlich überall zensiert, sagt sie. Auch beim während der Messe verliehenen Sheikh Zayed Book Award, benannt nach dem Begründer der Vereinigten Arabischen Emirate, konnte man den Eindruck gewinnen, dass in der hiesigen kulturellen Öffentlichkeit keine kritischen Töne vorgesehen sind. Den Preis, den der Philosoph Jürgen Habermas letztes Jahr noch abgelehnt hat, ging mit Ergebenheitsadressen an das Königshaus und viel Beschwörung von Toleranz, Brückenbau und Multikulturalität über die Bühne. Diesmal ging der Hauptpreis an Abdullah Al-Khatami, Literaturwissenschaftler aus Saudi-Arabien. Ausgewählt wurde er auch, weil er als Vertreter einer kritischen Kultur in Saudi-Arabien gilt, wenn auch weit entfernt von so etwas wie Opposition. Es ist ein Imagepreis, aber dennoch zeigt er, genau wie die Buchmesse und viele andere kulturelle Initiativen in den Emiraten, dass man sich vorbereiten will auf die Ära nach dem Öl. Dabei wird auch klar, welcher Weg noch zu gehen ist für einen funktionierenden Buchmarkt. angefangen von massenhaften Raubkopien über einen Vertrieb, der in der Hand einiger weniger Firmen ist, bis hin zu extrem unsicheren Märkten, auch in früher zuverlässigen Buchländern wie Libanon und Irak. Die junge Verlegerin Hessa Al-Jarudi hat ihren Verlag bewusst in einem wohlhabenden Emirat eröffnet, nämlich im benachbarten Dubai, statt in den traditionellen Leseländern.
There is an old saying that said, Lebanon writes, Egypt prints, Iraq reads. Look what happens to those countries.
Die sagt, früher hieß es, der Libanon schreibt, Ägypten druckt es, der Irak liest es. All das ist zusammengebrochen, sagt sie. Syrien, Jordanien, diese Märkte brechen alle zusammen. Kriege und Krisen führen dazu. Hessa Al-Jarudi freut sich über den deutschen Schwerpunkt auf dieser Messe, denn der deutsche Buchmarkt gilt als der bestfunktionierende der Welt. 34 deutsche Verlage präsentieren sich am Stand. Von Hansa über Duden bis zum Carlsen Verlag. Und der Chef der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, hat schon vor Jahren eine Kooperation mit Abu Dhabi gestartet.
Wir sehen jetzt auch hier erst seit den letzten 10 Jahren der Wunsch, über eine Buchmesse eine Liberalisierung und eine Professionalisierung auch des Handels und der Verlage zu erreichen.
Wenn diese Messe vorbei ist, ziehen die Verlegerinnen und Verleger aus der arabischen Welt weiter zur nächsten Messe. Denn sie brauchen genau diese Gelegenheiten. Ganz simpel, als ein Ort des Verkaufs. Auf den Vertrieb außerhalb der Messehallen können sie sich nicht verlassen.
Wladimir Balzer war das mit einem Bericht von der Buchmesse in Abu Dhabi. 2500 Liter Wasser sind nötig, um ein Baumwoll-T-Shirt herzustellen. Oft landen giftige Chemikalien aus den Produktionsprozessen von Kleidung in den Flüssen der Herstellungsländer. Und insgesamt verursacht die Textilindustrie jedes Jahr 1,2 Milliarden Tonnen CO2, mehr als der internationale Flugverkehr und die Kreuzfahrtschifffahrt zusammen. Ein Umdenken ist hier also dringend geboten und nicht nur hier. Auch die Herstellung von Möbeln und Geschirr und die Baubranche belasten die Umwelt extrem. Ideen für ein nachhaltiges Design, die gibt es schon, zum Teil sind sie sogar schon auf dem Markt. Andere Ideen werden gerade von Designerinnen und Designern erprobt. Das Stedelijk Museum in Amsterdam stellt eine Auswahl vor in seiner neuen Ausstellung und Kerstin Schweighöfer hat sie sich angeschaut.
Farbenfroh und einladend steht er im Raum. Der Peggy Chair des indonesischen Designstudios Space Available. Ein Stuhl in den schönsten Blautönen, fantasievoll gemustert. So kann Plastikmüll auch aussehen.
Elke Stuhl heeft 20 Kilo von Plastik in sich.
In jedem Peggy Chair sind 20 Kilogramm Plastikmüll verarbeitet, die bei Bali aus dem Meer gefischt oder von den Stränden aufgelesen werden, erzählt Stedelijk-Kuratorin Amanda Pinati. Der Stuhl bestehe ausschließlich aus Plastikmüll, sonst nichts. Auch keine Schrauben, Nägel oder Leim, nur Plastik. Das habe den Vorteil, dass er auch wieder vollkommen recycelt werden kann. Insgesamt 80 Objekte zeigt das Stedelijk, in denen sich Designer aus aller Welt mit dem Klimaschutz auseinandersetzen. Weil er uns alle betreffe und in Zeiten von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie nicht vergessen werden dürfe, so Stedelijk-Direktor Rein Wolfs. Deshalb auch der unverblümte Titel der Schau: It's your fucking backyard.
Wir haben diesen etwas provokanten Titel gewählt, um klarzumachen, wie wichtig und wie notwendig es ist. Und dass wir nicht vergessen, was eigentlich das größte Thema unserer Welt momentan ausmacht. Man muss verstehen, dass es 5 vor 12 ist sozusagen. Man muss verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir nur versuchen, ein bisschen zu sparen und so weiter, aber dass wir tatsächlich auch an andere Lösungen finden.
Eine ist die Weiterverwertung von Abfall, aus alt mach neu. So wie die Abendrobe der Modedesignerin Iris van Herpen, Haute Couture vom Feinsten. Kaum zu glauben, aber ebenfalls aus Plastikmüll. Das extremste Beispiel stammt von ihrem Landsmann Bas Stitren, ein Serfis aus dem Blut von Kühen. Auch das ist Abfall aus dem Schlachthof. Gleich daneben ein Scooter aus Hanf, ein Teppich aus Tannennadeln und Wandfliesen, die das italienische Designerduo Forma Fantasma mit einer Glasur aus Vulkanasche überzogen hat. Ein Naturprodukt vom Ätna in Sizilien. Kurzum, auf die Materialwahl kommt es an. Sie macht den Unterschied. Viele Designer besinnen sich deshalb auch auf alte Handwerkstechniken. So wie der Koreaner Yon Seok Hyun, erklärt Kuratorin Ingeborg de Rode.
Und hier ist heel bijzonder aan, dat hier is een laktechniek gebruikt.
Er benutzt bei seinen Keramikarbeiten die uralte koreanische Lacktechnik Ochil. Der große Vorteil, dieser Lack wird nicht mitgebrannt und kann deshalb leicht wieder entfernt werden. Das sei die einzige Möglichkeit, um Keramik zu recyceln. Mit anderen Techniken gehe das nicht, wegen der Lackschicht. Ganze Berge an Keramik werden deshalb einfach weggeworfen. Diese uralte Technik hingegen, so de Rode, macht es möglich, auch Keramik zu recyceln. Neben diesen alten werden auch neue Techniken präsentiert. Wunderschöne, wie Kunstwerke gestaltete Sonnenpaneele, mit denen auch Fassaden verkleidet werden können. Die Wurzelkunst der deutschen Künstlerin Diana Scherer, der es gelungen ist, die Wachstumsrichtung von Wurzeln so zu manipulieren, dass Gewebe entstehen. Faszinierend. Oder der Roboter von Joris Larmann, der Häuserwände mit Moos verkleiden kann. Denn Moos kühlt, säubert die Luft und sorgt obendrein für mehr Biodiversität. Das hier ist das allererste Moos, das an der Wand entstanden ist, sagt de Rode. Wir waren alle gespannt, ob es rechtzeitig zum Ausstellungsbeginn klappen würde. Viele Gestalter haben für diese Schau Projekte erstmals Wirklichkeit werden lassen. Ziel ist es, das Publikum zu sensibilisieren und auch der Wirtschaft neue Impulse zu verschaffen. Designer seien ihrer Zeit ja in der Regel immer einen Schritt voraus, so Direktor Wolfs.
Und wir suchen nach den Möglichkeiten, dass wir die Dinge, die neu entwickelt werden, dass wir die salonfähig machen können im Museum und dass sie baldmöglichst auch in der Gesellschaft ihren Platz finden. Und ich denke, das Museum kann helfen, um diese Entwicklung zu beschleunigen.
Nachhaltiges Design einer Ausstellung in Amsterdam, Kerstin Schweighöfer berichtete. Und die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler, die beginnen jetzt mit der Verleihung des Karlspreises in Aachen.
This Charlemagne Prize belongs not to me. And not to our trio.
Dieser Karlspreis gehört nicht mir oder uns dreien. Er gehört allen Belarussen, die mit großer Kraft gegen die Tyrannei gekämpft haben.
Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen. Sie trat bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Alexander Lukaschenko an, nachdem ihr Mann, der eigentlich kandidieren wollte, inhaftiert wurde. Mit ihr ausgezeichnet wurden Veronika Zepkalo, die gemeinsam mit Tichanowskaja aus dem Exil die Demokratiebewegung in Russland unterstützt, und Maria Kolesnikova, die in Belarus inhaftiert ist und bei der Preisverleihung durch ihre Schwester vertreten wurde. Veronika Zepkalo schilderte im Vorfeld der Preisverleihung vor Studentinnen und Studenten die Zustände in ihrem Heimatland, in dem es reiche, ein Auto in den Farben der Oppositionsbewegung zu fahren, um inhaftiert zu werden.
Die Leute wurden für Social Media Posts ins Gefängnis geworfen. Menschen, die rote oder weiße Autos fuhren. Sie sperrten Journalisten ein und Ärzte, die Verfolgte des Lukaschenko-Regimes behandelten.
Veronika Zepkalo, eine der Karlspreisträgerinnen dieses Jahres. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hielt die Laudatio. Die drei Preisträgerinnen, sagte sie, seien für Millionen Frauen in ganz Europa ein Vorbild und ihr Mut lasse sich nicht wegsperren. Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Jean-Luc Martinez, den ehemaligen Direktor des Pariser Louvre, eingeleitet. Der Verdacht lautet auf Beihilfe zu bandenmäßigem Betrug und Verschleierung der Herkunft von unrechtmäßig erworbenen Gütern. Das französische Enthüllungsblatt Le Cornard Enchaîné schrieb, es gehe bei den Ermittlungen konkret um 5 Objekte aus der Pharaonenzeit, die für den Louvre Abu Dhabi angekauft worden seien. Darunter soll auch eine Stele von Tutanchamun sein. Die Objekte seien fragwürdiger Herkunft. Martinez und andere hätten die Augen vor falschen Herkunftszertifikaten verschlossen und den Kauf genehmigt. Einem Bericht von Le Monde zufolge wurden die 5 Antiquitäten für mehr als 15 Millionen Euro erworben. Auch ein deutscher Kunsthändler soll den Berichten nach in das Geschäft verwickelt sein. Martinez war von 2013 bis 2021 Direktor des Louvre. Soweit die Kulturmeldung.
Vielen Dank, Jörg Biesler. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.